Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, auf Anregung von unserer letzten Diskussion über letzte Woche dieses Buch hier von Patrol Rinpoche, was ja der Klaus erwähnt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich dachte, das nehme ich so als Anlass, ein bisschen so in diesem traditionellen Buch ein bisschen herumzuschmökern, und zwar in diesem Kontext der 6 Parameter, und mal zu schauen, was haben die denn so im 19. Jahrhundert, wie haben die die Begriffe definiert und was haben sie darunter verstanden, um ein bisschen so den Konnex zu finden, wie interpretieren wir diese Begriffe für uns in unserem Alltag, beziehungsweise wie können wir das in unserem Alltag umsetzen, weil immerhin da ja Pi mal Daumen 150 Jahre dazwischen sind. Und wer den Text, auf den ich mich jetzt hier in dem Buch von Patrol Rinpoche selbst zu Hause nachlesen möchte, braucht also das Buch von Patrol Rinpoche gar nicht kaufen, sondern kann das, finde diesen Text, den Text über die 6 Parameter hier in dem blauen Buch Himmel oder Wolken, und da ist es dann das Kapitel, ich dachte, ich habe das drin, wo ist denn das? Ah ja, 190, also unter dem im Kapitel Bodhisattva, Patrol Rinpoche, die 6 Parameter. Da finden sich also die 30 Seiten hier aus dem Buch. Dieses Buch, ich weiß nicht, also ich finde, es gibt so ein interessantes Phänomen. Man bekommt so ein Buch vorgestellt, und manche Bücher gehen so an einem vorbei, und andere Bücher oder vielleicht der Autor sprechen einen sofort an. Also da weiß man, irgendwie berührt das was in einen, und das ist so, also es gibt so vielleicht so ganz wenig besondere Bücher für mich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das finde ich so ein interessantes Phänomen. Bücher, die mich mein ganzes Leben lang auch begleiten, wo ich immer wieder reinschaue, und dann gibt es Bücher, die schaue ich mir mal an und dann sind die verschwunden irgendwie. Aber das ist ein Buch, was mich nicht ganzes Leben, aber jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich da auf Retreat war, 95 oder so. Naja, 25 Jahre, schon eine Ecke her. Also, was mich begleitet. Und dieses Buch hat natürlich eine Geschichte. Erstens hat mich die Person des Patrol Rinpoches angesprochen. Ich kann das aber nicht jetzt rational sagen, warum. Aber irgendwie habe ich einen Konnex zu ihm. Und dann ist das natürlich so, das habe ich glaube ich eh schon öfter erwähnt, das war so das Arbeitsbuch auf diesen langen Retreats. Also 2 Monats Retreat in einem Jahr, ein anderes ein 3 Monats Retreat, wo wir in Arbeitsgruppen dieses Buch halt Kapitel für Kapitel durchgearbeitet haben. Und insofern habe ich immer so das englischsprachige Buch mit, weil da sind meine ganzen Anmerkungen drin. Und das ist so ganz interessant, dann nachzulesen, zu schauen, was habe ich da. Angestrichen. Und dann gibt es ja immer so das Thema, wer übersetzt so einen Text und wie adäquat ist so eine Übersetzung. Und dieses Buch ist von der Padmakara Translation Group übersetzt worden. Und auch das ist sozusagen etwas Spezielles. Also auch vielleicht vor 25 Jahren oder 27 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her ist, habe ich mit einem Freund, mit Lukas, einer meiner besten Freunde eigentlich, haben wir seinen Lehrer eingeladen nach Wien. Und sein Lehrer ist Khyentse Rinpoche, Jigme Khyentse Rinpoche, ein Tibeter. Und Jigme Khyentse Rinpoche, der ist ungefähr so alt wie wir, also wie ich jetzt, so Mitte 50 jetzt. Und seinerzeit war er natürlich jünger, aber genauso jung wie wir seinerzeit in Wien. Und das Interessante ist, also er wohnt in Frankreich, in der Dordogne, und sein Vater war, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wie war sein Vater? Sein Vater war auch ein berühmter Lehrer, ja. Tja, jetzt ist er weg. Aber irgendwo ist hier ein Foto von ihm drin. Vielleicht fällt mir der Name wieder ein. Und die Kienzel-Linie, das ist eine spezielle Reinkarnationslinie in der Nyingma-Schule. Und also da gibt es sozusagen sehr, also in dieser Hierarchie sehr angesehene Lehrer. Und der Vater von Jigme Khyentse war also einer dieser angesehenen Lehrer, dessen Name ich jetzt so nicht finde. Wo ist denn das Foto? So ist das mit dem Gedächtnis. Da ist er. Kanjo Rinpoche. So sieht er aus. Also ganz einfach. Der ist also in den 50er, 60er Jahren aus Tibet geflüchtet. Nach, ich weiß gar nicht wohin, nach Nepal irgendwo hin. Und also ich meine, hier sieht er eigentlich wie so ein Pensionist aus. Also nicht besonders heilig oder so. Aber er war ein sehr hoher Würdenträger. Und sein Anliegen waren die Texte. Und er hat sein ganzes Geld, was er hatte, hat er in das Aufkaufen von allen Texten, buddhistischen Texten, die er sozusagen gefunden hat, um diesen Text, diesen buddhistischen Textschatz zu bewahren. Und ist dann mit seiner Familie übergesiedelt, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob er selbst in Frankreich war oder nur seine Söhne, also er hat mehrere Söhne. Und die leiten dort also dieses Dreijahres-Retreat-Zentrum von der Nyingma-Schule in der Dordogne. Und dort gibt es dann so jetzt schon mehrere Generationen. Also das hat so, ich weiß nicht mehr genau, wann das angefangen hat, 85, Pi mal Daumen, haben die ersten Westler dort Dreijahres-Retreats gemacht. Und ein Teil ihres Dreijahres-Retreats war, Tibetisch zu lernen. Und um diese Originaltexte dann auch zu übersetzen zu können. Und der Kern der Padmakara Translation Group sind also westliche Praktizierende, die dieses Dreijahresretreat gemacht haben und dann gemeinsam in so einem Übersetzungsprojekt dieses Buch rausgebracht haben. Und die haben ganz viele Bücher publiziert, also Originaltexte übersetzt. Also ich finde, eine der besten buddhistischen Verlage, weil die einfach aus ihrer Erfahrung heraus diese Texte übersetzen. Und das ist extrem, also toll. Und es gibt jetzt eine deutsche Übersetzung. Jetzt müssen wir schauen, wer das übersetzt hat. Das ist ja auch interessant. Ich habe hier schon mal nachgeschaut, aber ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Steht gar nicht drin. Oder? Na. Ja, und als ich den. Das ist so, wie gesagt, ein bisschen die Geschichte von diesem Text. In der deutschen Übersetzung, also dieses Buch war eher ein Ladenhüter, hat mir der Eigentümer des Abo-Verlags erzählt. Und er hat es eigentlich nur übersetzt auf, also weil er von der Padmakara Translation Group angesprochen wurde, ob man nicht sozusagen eine deutsche Übersetzung davon rausgeben könnte. Und das hat er gemacht. Aber das hat offensichtlich in Deutschland war das nicht so der Renner oder im deutschsprachigen Raum. Keine Ahnung. Was sehr schade ist, weil das ist wirklich so ein Schatz eigentlich. Aber ja. Ja. Na gut. So, dann fangen wir doch mal an. Wir fangen hier an mit den sechs Paramita. Jetzt muss ich mal schauen. Also an sich, wie leitet sich das Wort eigentlich her? Ich sage zwar immer, dass das das, was uns zum anderen Ufer bringt, aber ich bin mir jetzt unsicher, ob das wirklich stimmt. Die Übersetzung von Paramita. Oh doch, war ich gar nicht so schlecht. Also zum anderen Ufer übersetzen bedeutet der Begriff Paramita. Und das bezieht sich auf die Geschichte aus dem Pali-Kanon, wo der Buddha seine Lehre oder das, was er unterrichtet hat, nicht seine Lehre, sondern das, was er unterrichtet hat, als ein Floß benannt hat. Das ist so ein Bild aus dem Pali-Kanon eigentlich. Und zwar ein Floß, was uns von einem Ufer, und zwar vom Ufer des Leidens, über den Strom der ganzen Turbulenzen im Alltag hinüberbringt zum Ufer der Freude, des Glücks, Nirvana, also der Freiheit. Und ich assoziiere jetzt einfach mal frei, ja? Und dieser Begriff der Paramita, in meinem Verständnis bezieht er sich genau auf das, was uns von dem einen Ufer des Leidens zum anderen Ufer der inneren Freiheit bringt. Ich liste vielleicht kurz die sechs Paramitas auf, dass ihr sozusagen kurz einen Überblick habt, worum geht es eigentlich. Also das erste Paramita ist, und jetzt in der Reihenfolge, wie das klassischerweise hier in diesen Büchern steht, ist Generosity, also Großzügigkeit. Das zweite Paramita ist Disziplin. Ich finde den Begriff Disziplin nicht so passend. Gemeint sind die Sila, also die ethische Grundhaltungen, die fünf Sila. Jetzt schauen wir mal, wie das die Deutschen übersetzt haben, ob die auch Disziplin. Das ist eigentlich im Deutschen ist das ein ungewöhnlicher Begriff dafür, für die Sila. Okay, die haben das gar nicht hier drin. Die haben sozusagen das Kapitel nicht drin, aber das macht nichts. Wir schauen einfach mal. So, ja. Also die haben zum Beispiel für Generosity haben die also den deutschen Begriff Freigebigkeit genommen. Also ein unglaubliches, kompliziertes Wort. Freigebigkeit, wer redet denn so? Eigentlich ist es Großzügigkeit. Also ich finde der schönste Begriff für der Pali-Begriff ist Dana. Ja, darauf bezieht sich der Begriff. Also es ist Großzügigkeit. Ja, Freigebigkeit. Also ihr seht, Sprache ist wirklich etwas sehr Feines. Ja, und dann haben sie gelernt Disziplin. Also ich würde sagen, ethische Grundhaltung oder ethische Haltung oder ethisches Verhalten oder ethisches Handeln, das finde ich ein passender Begriff. Das hat natürlich was mit Disziplin zu tun, natürlich, aber Disziplin hat für uns, finde ich, im Deutschen eher diesen Geschmack von militärischem, von du musst das jetzt so machen, zack, ja. Und das ist nicht so mein Verständnis. Sondern man kann, finde ich, die Paramitas viel mehr sehen als etwas, womit wir etwas Gutes im Alltag manifestieren. Womit wir sozusagen diesen ganzen Wirrwarr um uns herum Klarheit und das ist das Zeichen. Also, wo wir also dieser verwirrten Welt, sage ich mal, einen Beitrag leisten, der die Welt vielleicht etwas besser macht, etwas schöner macht. Und es gibt bei den Native Americans in Amerika, also bei den Indianern, aber die nennen sich ja nicht Indianer, sondern Native Americans, oder in Kanada haben sie noch einen besseren Begriff, da nennen sie sich First Nation. Und die sagen, haben eine Formulierung, die nennt sich Walking in Beauty, also Gehen in Schönheit. Das klingt ein bisschen schräg auf Deutsch, aber Walking in Beauty, das ist eigentlich die Idee. Das heißt, also dieses Einssein als ein Ausdruck für Schönheit im Leben zu manifestieren. Und es gibt, glaube ich, von Goethe oder von Schiller, also offensichtlich von der Klassik ausgehend, nehme ich mal an, gibt es diesen Spruch, das Schöne, das Wahre und das Gute. Ich glaube, das war so irgendwie, oder? Kennt das jemand? Nee? Okay, vielleicht fantasiere ich das im Moment auch nur, aber ich glaube, das ist sowas Ähnliches gedacht. Und das hat und das ist mir wichtig. Also der Buddhismus wird oft so als leidenszentriert dargestellt. Ja, die vier edlen Wahrheiten des Leidens. Boah, das klingt schon so schwer. Ja, und die beschäftigen sich nur mit Leid. Wie schlimm und wie schrecklich und überhaupt. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Ich glaube, man muss viel mehr sagen, der Buddhismus beschäftigt sich mit Freiheit. Und alleine der Name des Buddha heißt Erwachen, das heißt, er beschäftigt sich eigentlich mit Aufwachen, mit sozusagen mit Aufwachen zum Schönen des Lebens und sich nicht von den Negativitäten runterziehen zu lassen, sich nicht auf das fokussieren, was nicht funktioniert, sondern einen positiven Beitrag zum Leben leisten. Und das meint dieser Begriff, finde ich, sehr schön drückt es aus, also Walking in Beauty. Also in Schönheit gehen. Und die Native Americans, die haben also sehr, sehr viele Rituale, wo sie diese Verbundenheit mit der Natur manifestieren. Ja, also zum Beispiel, und auch das ist ein schöner Begriff, dass sie also alle Wesen mit Bruder und Schwester ansprechen. Also, ich weiß nicht mal genau, aber Bruderbär oder Brudersonne oder weiß nicht, vielleicht Vatersonne oder keine Ahnung, aber die haben sozusagen Verwandtennamen und das drückt aus, dass da eine Verbundenheit da ist. Und wenn man in so eine Reservation in Amerika fährt und sich mal auf diese auf diesen Ort einlässt, dann ist das, also fand ich, also extrem faszinierend, weil wenn man in die Reservation reinfährt, also zum Beispiel zu den Navajos oder zu den Hopi-Indianern, man fährt rein und man ist auf einmal in einer anderen Welt. Das kann man nicht wirklich, also das ist wie ein anderes Land. Und wenn man da rein, also und dann sozusagen in die Dörfer, und nur als Tourist eigentlich, ja, spürt man, dass da die Zeit ganz anders geht. Dass irgendwie die Atmosphäre eine ganz andere ist. Und das fand ich einfach sehr, sehr also interessant. Aber ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Also das war ja eigentlich, ja, vielleicht hat schon was mit dem Begriff der Disziplin zu tun. Dass der im Deutschen, finde ich, nicht wirklich, zumindest in meinem Verständnis, nicht das wiedergibt, was ich damit verbinde. Der nächste Begriff, schauen wir mal, wie geht es denn weiter, ist patient, also Geduld. Ich denke, das ist im Deutschen bestimmt auch so ausgedrückt. Und dann haben Sie, die nächste Parameter ist Diligence. Und das ist eigentlich die Anstrengung. Also das Dranbleiben. Also das, und auch hier muss man wieder, finde ich, auf die Begriffe sehr stark, also hineinspüren, worum geht es eigentlich? Und es geht um diese Qualität, die einfach an dieser Art von Praxis dran zu bleiben. Das heißt, wenn man eine regelmäßige Praxis hat, dann das jeden Tag machen, egal wie es läuft. Und es ist so, mein Bild ist so ein bisschen wie Klavierspielen lernen. Ja? Das heißt, Klavierspielen funktioniert so, man geht zu einem Lehrer oder Lehrerin und die gibt einem die Übungen. Und dann muss man jeden Tag sich hinsetzen ans Klavier oder die Klarinette, mit der Klarinette und üben. Und es gibt Tage, da läuft es super, es gibt Tage, da läuft es überhaupt nicht, wie man sich das vorstellt. Und trotzdem bleibt man dran und macht das weiter. Und mit der Zeit, durch die Wiederholung, entsteht dann die Fähigkeit des Klavierspiels. Und das ist bei den Achtsamkeitsübungen genau das Gleiche, also bei der Gelassenheit. Ja, und das meint diese Qualität des Dranbleibens, das ist eigentlich gemeint, finde ich. Dann die nächste nennt sich Konzentration, Concentration, ist eh das Gleiche. Und diese fünf Parameters, das sind, also ist das relative Bodhicitta, wenn ihr euch erinnert. Ja, das sind die relativen Aspekte. Und dann kommt also das sechste Parameter ist die Weisheit, Wisdom. So, jetzt sind aber nicht nur die Parameters als Großzügigkeit, Disziplin, Geduld genannt, sondern es steht vor jedem dieser Begriffe transzendent, also Transzendente. Wie haben die das hier gemacht? Jetzt ist die Frage, was heißt denn das? Ja, Transzendente. Und das ist wieder so ein Begriff, wo ich weiß jetzt leider nicht, was da im Tibetischen drin steht, beziehungsweise wahrscheinlich im Sanskrit. Also beziehen sich ja die Paramitas auf Sanskrit-Texte, Mahayana. Das müsste ich nochmal nachschauen, weil Transzendent hat bei uns, in unserer Tradition, so etwas mit etwas wie göttlich oder irgendwie sowas zu tun oder mit irgendwas Jenseitigem. Und das ist, glaube ich, nicht damit gemeint, sondern es meint diese Polarität der Begriffe. Das heißt, wir können aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zum Beispiel großzügig sein. Wir können einmal aus dieser Alltagsperspektive großzügig sein. Ich bin hier, du bist da und ich gebe dir was. So. Das heißt, ich bin in der Welt der Dualität und bin großzügig. Der große Schritt aber dabei ist eigentlich der, aus der Perspektive der Non-Dualität großzügig zu sein. Das heißt, durch die Verbundenheit, dass ich gar nicht mehr nachdenke, du bist da und ich bin hier, sondern dass wir zusammengehören und ich bin sozusagen aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl großzügig. Also das ist, man kann sozusagen diese Begriffe aus beiden Richtungen lesen. Und das Ziel ist natürlich, aus der non-dualen Sicht großzügig zu sein. Aus der non-dualen Sicht ethisch zu handeln. Und wir beginnen aber immer in unserer dualistischen Welt. Aber irgendwann gibt es so einen Punkt, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern man macht die Dinge einfach so, wie sie richtig sind. So, wie sie sich richtig anfühlen. Und dann ist man bei den Parameter, und zwar aus der non-dualen Ebene. Aber es ist ein Trainingsweg. Ja, man beginnt sozusagen erstmal klein, sage ich. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die das im 19. Jahrhundert definiert haben. Und ja. Und Und ich denke, man muss immer so diesen Kontext natürlich mitdenken. Das ist im Prinzip eine monastische Tradition gewesen in Tibet, wo dieses Buch entstanden ist. Und die Klöster haben natürlich von Spenden gelebt. Und das ist im Großteil von Asien, also in buddhistischen Ländern, also in Sri Lanka, Burma, ist das immer noch so. Deswegen ist das Thema der Großzügigkeit, hat sozusagen mindestens zwei Aspekte, finde ich. Also einmal dieser sozioökonomische Aspekt, dass das natürlich ein Thema ist für das Überleben der Tradition, der Mönche. Deswegen sagen die, es ist ganz wichtig, könnte man jetzt so unterlegen. Der zweite Aspekt ist aber, dass die Großzügigkeit ist sozusagen das Gegenmittel gegen den Geiz, also gegen die eigene Enge, gegen nur sich selbst sehen, sondern es ist die Qualität, dass man sich dem anderen gegenüber öffnet und der ganzen Welt öffnet. Das ist eigentlich Großzügigkeit gemeint. Und das nicht nur mental, sondern dass man das auch im Alltag materiell umsetzt. Also Dinge materiell anderen Leuten gibt, die das brauchen. Das ist sozusagen, das sind diese unterschiedlichen Aspekte. Und hier in diesem Buch wird es unterschieden in, es gibt eine einfache Großzügigkeit, es gibt eine große Großzügigkeit und es gibt eine außergewöhnliche Großzügigkeit. Ja, also die haben dann immer so Unterscheidungen. Und hier bei den einfachen Gaben, jetzt schaue ich mal, wie ich das hier besser formuliert ist. Aber ich glaube, das kann man mit der Deutschen arbeiten. Also, die einfache Großzügigkeit ist materielle Dinge zu geben. Und zwar wird hier in dem Text, und das ist interessant, weil das gilt ja für heute auch noch, immer auch auf die Motivation Bezug genommen. Das heißt, geben, großzügig sein heißt, dass ich kein Tauschgeschäft eingehe mit jemandem, sondern dass ich von mir aus einfach der Person gebe, ohne irgendetwas dafür zu erwarten, ohne irgendein Gegengeschäft zu erwarten. Oft tauschen wir oder oft geben wir vielleicht jemandem was in der Erwartung, dass wir dann was zurückkriegen. Ja, und wir können ja fast jeden zweiten Tag in der Zeitung lesen, wie das funktioniert. Wir haben ja heute einen modernen Begriff dafür, Korruption. Und offensichtlich ist das auch schon da das Thema. Das ist natürlich nicht mit Großzügigkeit gemeint. Und trotzdem gibt es in der buddhistischen Ethik sehr wohl die Vorstellung, dass wenn ich positive Dinge tue, dass da es so eine Art Karma-Konto gibt, ja, und dass ich dann daraus die positiven Folgen irgendwann ernte. Entweder in diesem Leben, im nächsten Leben oder irgendwann in einem späteren Leben. Also diese Vorstellung gibt es offensichtlich schon, aber das ist hier bei den Paramitas in der Weise so nicht gemeint. Das wird also nicht mit späteren Leben argumentiert. Also hier ist dann nochmal ein Thema, was für uns, das ist jetzt so die Frage, ob das für uns eine Relevanz hat oder nicht. Im tibetischen Buddhismus gibt es ja sehr viele ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff richtig ist. Opfer steht hier im Text. Und zwar ist ja das buddhistische Weltbild, unser Universum ist mit allen möglichen Wesen bevölkert. Und zwar mit Wesen, die wir sehen und mit Wesen, die wir nicht sehen. Und eine Kategorie von Wesen, die wir nicht sehen, das sind diese hungrigen Geister. Also die verirrten Geister, die irgendwie nicht so wirklich weiter wissen. Manche nehmen da auch den Kontext von Verstorbenen hinein. Und es gibt jetzt die Vorstellung, dass man mit Hilfe von Räucherstäbchen oder indem man Dinge verbrennt, diese Geister, diese Pretas ernähren kann. Ja, und das wird hier sozusagen unter Großzügigkeit auch noch verstanden, ja, sodass wir die regelmäßig die Opfer für die Verstorbenen und für die Welt übernehmen. Bernie Glassman hat diesen Begriff der Pretas weiter, also nochmal anders interpretiert, indem er sagt, dass es alle hungernden Wesen sichtbar oder unsichtbar gemeint sind. Und dass wir oder unsere Dharma-Praxis, unsere Meditationspraxis zum Wohle aller dieser Wesen ist. Und dass wir alle Wesen, die innerlich verhungert sind oder materiell wirklich Hunger leiden, und da haben wir ja jede Menge Leute hier auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns, dass wir etwas Gutes für diese Wesen tun. Und das wäre eine moderne Interpretation von hungrigen Geistern. Ja, also wir brauchen jetzt nicht irgendwie vorstellen mit irgendwelchen immateriellen Wesen, sondern wirklich alle Menschen. Und heute aktuell sind das natürlich diese ganzen Flüchtlingsbewegungen. Das wäre, sage ich mal, ein aktuelles Beispiel, dass man sich, also ja, dass man etwas Gutes für diese Menschen auch tut. Ja, also dann kommt hier so nochmal ein Kapitel über Bettler und Almosen. Das ist, geht ja in die ähnliche Richtung. So, jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt von Großzügigkeit, die großen Gaben. Und das ist jetzt auch interessant. Eigentlich ist das nur ein Satz. Es steht drin, dass große Gaben sind, wenn wir etwas geben, also kleine Gaben sind, wenn wir etwas geben, was wir eigentlich nicht mehr brauchen, was Überfluss ist. Ja, also wir haben genug von dem und dem und dann geben wir halt was davon ab. Okay. Große Gaben ist etwas, wenn wir etwas geben, was uns wichtig ist und was wir eigentlich behalten wollen, aber wir geben es trotzdem der anderen Person. Das ist sozusagen nochmal ein Schritt weiter. Ja, das ist wahrscheinlich in unserer Zeit ist das wahrscheinlich, ja, also das kann jeder für sich erfüllen, denke ich mir. Ja, und außergewöhnlich große Gaben ist etwas, und jetzt ist da die Frage, also da bin ich mir nicht so ganz klar, wie man das jetzt wirklich in unsere heutige Zeit übersetzt. Es ist das Geben eurer Glieder, eures Körpers, eures Lebens. Beispiele dafür sind der Prinz großer Mut, der seinen Körper einer verhungernden Tigerin gab, oder Nagarjuna, der dem Sohn des König Surubibanda seinen Kopf gab. Also wir finden im Pali-Kanon, finden wir immer wieder Texte, also es gibt eine ganze Textsammlung im Pali-Kanon, die Chatakas, das sind die Wiedergeburtsgeschichten, und da wird der Buddha zum Beispiel als Reh wiedergeboren und sieht irgendeine hungernde Löwin oder Geparden oder Leoparden und gibt sich als Opfer diesem Tier hin. So. Ich finde das ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ich habe auch nicht so die Idee, wie man das für heute, ob das so eine gute Idee ist. Erstens ist die Frage, ob wir als Rehe wiedergeboren werden und diese ganzen Geschichten. Also es ist vielleicht so eine Diskussion, die sehr theoretisch ist, glaube ich. Und die nächste Kategorie bei außergewöhnlichen Gaben, das ist auch interessant und das würde ich so in diesen sozioökonomischen Kontext stellen, ist den Dharma geben, also zu lehren. Und also einerseits Ökonomisch könnte man es interpretieren als natürlich, dass die buddhistischen Mönche und Lehrer sehr wichtig sind und dass das, was sie tun, sehr wichtig ist. Und das steht ja in den Büchern überhaupt. Das ist die eine Ebene, wie man es lesen kann. Die andere Ebene, wie ich es gerne lesen möchte, ist, dass diese Lehren natürlich, die gehen ja eigentlich um die Essenz des Lebens. Und zwar um die Frage, wie kann man ein glückliches Leben führen? Und das ist etwas, wenn man das weitergeben kann, anderen Menschen helfen kann oder unterstützen kann, dass sie ein gutes Leben führen können, dass sie aus ihrer Verwirrtheit aufwachen und klares Denken praktizieren, gutes Handlungen machen im Leben, dann ist das natürlich extrem wertvoll. Und in die Richtung würde ich das lesen. Ja, das ist sozusagen das erste Paramita und wir sind jetzt auf 35 Minuten und insofern, glaube ich, können wir das mit hier vielleicht so stehen lassen. Also mir ist wichtig, ich sage jetzt mal diese psychologische Komponente von sich öffnen und wenn ich etwas Gutes tue, ist das eine Form des Gebens, der Großzügigkeit. Und Großzügigkeit tut im ersten Schritt eigentlich mir gut, dass ich also nicht in diese Enge verharre, sondern wirklich offen und großzügig bin. Wie immer das im persönlichen Leben dann aussieht. Aber der entscheidende Punkt ist diese innere Haltung und nicht dieses kleinkarierte Ich und was kriege ich dafür und ist das jetzt genug und irgendwas, das macht eng. Hier in dieser Praxis geht es ja eigentlich das Herz öffnen. Danke.